Alltagsspulhelden, euer Podcast für Nostalgie und Popkultur mit Doc Jansi, Marcel McFly und Einstein auf Zeitreise durch Musik und Film.
Und natürlich mit Einstein Junior!
Moin, ich bin Doc Jansi und stehe hier auf dem Parkplatz der Twin Pines Mall. Wir haben Mittwoch, den 28. Januar 1952 und wir starten mit dem Zeitexperiment Nummer 18. Auf dem Beifahrersitz, ja, der Mann, der sich über das gefühlte Schwarz-Weiß wundert und sich fragt, wann hier endlich wieder Farbe reinkommt. Geduld, McFly, die kommt erst später. Herzlich willkommen.
Guten Morgen, guten Abend, guten Tag, gute Nacht, hi.
Sehr schön, sehr, sehr schön. Und auf der Rückbank, geschniegelt, gesittet und bereit für 1952. Ich schwöre, wenn Sie könnten, ja, würden Sie den Hut ziehen, bevor Sie bellen. Unsere Einsteins, hallo.
Ja, natürlich, wuff, wuff und herzlich willkommen auch von hier hinten.
Ja, so. Ach, schön, dass wir wieder zusammen reisen und diesmal in eine Zeit, ja, die spannend wird, glaube ich.
Ich glaube ja. Das auch, ja. Sehr spannend.
Wär das so eine Zeit, 52, wo ihr gerne nochmal zurückgereist werdet? Also wirklich, also jetzt ja. Nochmal im Real Life so? Also wenn ihr könntet?
Ja.
Ja. Warum?
Ja. Einfach aus Interesse. Weil das ist kurz, also 1952, gut, das ist jetzt noch vor der Geburt meiner Eltern, aber es ist für mich einfach so eine ganz spannende Zeit. Alles so ab der Nachkriegszeit hat mich grundsätzlich interessiert. Wie sind die Leute damals durch den Tag gegangen? Ne? Was haben sie gemacht? Und wie war es einfach damals? Mhm. Na, das ist für mich einfach hochinteressant, auch bis heute.
Einstein?
Ich hätte es gerne mal miterlebt.
Ja, sehr gut. Einstein?
Ja, ich habe gerade schon mal mit einem Auge in den Almanach gelinst und es gibt ein paar Dinge, die unglaublich interessant sind und gerade auch das Thema Wiederaufbau, wie sind die Strukturen, wie findet man sich wieder, wie ist das Leben, was gab es Neues, da hat sich einiges getan in der Zeit und ich glaube schon, dass das auf die ein oder andere Weise sehr interessant war und ja, mich interessiert ja sowieso immer das Lebensgefühl in der Zeit und immer wenn ich dann im Almanach schaue und die Sachen dann habe, dann denke ich auch immer, ja, wie wäre das wohl gewesen? Hat was und es hat aber alles Vor- und Nachteile. Ne? Wir sind halt auch in Richtung Kaltem Krieg unterwegs in der Zeit. Man hat andere Sorgen. Von daher, ja, spannend auf jeden Fall.
Sehr gut. Bevor wir aber dann gleich deinen Eimer nachöffnen, wollen wir erstmal nochmal zurückblicken ins Jahr 2004. Und ich habe mir sagen lassen, dass bei Spotify was geschrieben wurde.
Oh man. Ja, da ist es. Bei Spotify hat uns Jule natürlich.
Natürlich, Hallöchen.
Ja,
grüß dich.
Juhu. Ich zitiere. Bitte. Wieder eine Hammerfolge. Ich freue mich, dass Rammstein Platz 1 gemacht hat. Da bin ich ja komplettes Fangirl. Ich freue mich jetzt schon unglaublich auf euer Live-Event. Es wird so mega. Ich bin jetzt schon gespannt, welche Filme von 54 sehenswert sind.
Da musst du noch ein bisschen warten, tut mir leid.
Ja. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich habe da auch nochmal drunter geschrieben. Also wir freuen uns auch auf die Filme aus 54, irgendwann. Aber dieses Mal ist 1952 dran. Ja, sie ist einfach 2 Jahre zu weit geflogen.
Wie,
aber
wie immer.
Ey, komm.
Ich hab auch ein bisschen passiert. Die Befürchtung, dass sie auch bei unserem Live-Auftritt einfach noch ein bisschen zu weit weiter fliegt und irgendwann nicht in Lunenstedt landet, sondern woanders. Aber das werden wir versuchen.
Ah, da fangen wir sie vorher ein.
So.
Wir fangen sie ein.
Ja.
Meinst du vielleicht im Dschungel oder so?
Ja, im Dschungel. Das geht jetzt am Wochenende los, ja. Da werde ich, ich muss auch in den Dschungel reisen, ja. Es wird der Grund sein, warum ihr von uns auch in Zukunft jetzt ein bisschen weniger hört. Guter Übergang übrigens. Finde ich super. Aber dazu später mehr. So, wir müssen das Musikquiz auflösen.
Ja.
Einstein.
Ja, genau, aber wir haben eine Rückmeldung, habe ich schon gehört.
Also, und mit mir zwei also, dann.
McFly selber hat sich ja zurückgehalten. Der hat einfach gar nichts gesagt.
Nee, weil ich einfach keine Ahnung hatte.
Aber jemand anders dafür.
Genau, und zwar Jenny hat sich gemeldet.
Jenny?
Jenny, das ist die Freundin von Mirko aus der Abteilung Verpeilung.
Hallo, Jenny.
Hallo, ja. Und liebe Grüße.
Und ich gehe mal davon aus, dass das die richtige Antwort war.
Schauen wir mal.
Accidentally in Love, schrieb sie.
Ja! Ding, 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 ding. Ja, genau. Jenny und der Doc haben 100 Punkte.
Sehr gut. Perfekt.
Sowas aber auch.
Das finde ich schön. Ich fand es super. Also wirklich, ich muss nochmal sagen, vielen Dank. Und es ist ja auch immer nochmal wichtig zu betonen, dass wir uns im Vorfeld darüber nicht absprechen und dass Nele auch nicht weiß, was wir nehmen. Ja, also welche Songs wir wohin platzieren und ob sie überhaupt drin sind. Und deswegen ist das also für mich natürlich dann so ein Hauptgewinn, wenn dann so ein Song kommt, den ich auch noch auf Platz 1 gepackt habe. Es hat bei mir allerdings ein bisschen gedauert. Erst als ich habe gerade einen komplett anderen Counting Crows Song im Kopf, deswegen habe ich die Melodie gerade nicht da. Ja. Aber dass ich,
come on, come on, turn a little faster.
Genau. Als come das dann
on,
kam,
come on, the world will follow after.
Ja, da war es mir klar und es fiel mir wie Schuppen aus den Haaren. Ja. So, also dementsprechend schön. Vielen lieben Dank. Es war sehr, sehr schön, Counting Crows. Wenn ihr den Song hören wollt, kriegt ihr auf jeden Fall auf unserer Playlist zu hören oder ansonsten auf dem sensationellen Album Films About Ghosts von den Counting Crows. So. Ich würde sagen, meine Damen und Herren, wir unterbrechen das aktuelle Programm für eine kurze, verlässliche Einordnung. Sachlich, ruhig und ohne Schnörkel. Hier kommt
Faktenblitz mit Einstein.
Oh, das kann ich aber nicht versprechen.
Ich wollte es ein bisschen auf 52 gemacht haben, wie so ein Tagesschausprecher, weißt du?
Ja, das ist auch total schön. Ich kann nur nicht so viel ohne Schnörkel. Wir gucken mal.
Fehlt nur noch dieser alte Radioton jetzt im Mikrofon.
Ah ja, das wäre auch schön. Ja, nichtsdestotrotz starten wir mal wieder mit nicht ganz so schönen Sachen, weil einfach das Jahr generell vom weiter andauernden Koreakrieg geprägt war. Das war einfach viel im Tagesgeschehen, was man dann so mitbekommen hat.
Ich erinnere mich.
Und, genau, wir sind doch jetzt gerade in dem Jahr, hattest du nicht vorhin Radio an? Radio aber nach wie vor ein sehr, sehr wichtiges Mittel. Das hatten ja eben sehr viele. Aber Elisabeth II. Wird nach dem Tod ihres Vaters, George VI., Königin und Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs und eben verschiedene andere Länder des Commonwealth. Da auch ganz interessant, die war gerade mit ihrem Mann in Kenia, war das, glaube ich, hat davon gehört und ist dann auch direkt wieder nach Hause gereist. Krönung war allerdings erst ein Jahr später.
Ich muss da nachhaken. Ist sie nach dem Tod ihres Vaters Königin geworden?
Ja.
Aber ist das nicht, ist der Bruder nicht Nachfolger gewesen? Und der hat aber gesagt, er möchte nicht.
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie die Nachricht bekommen hat und sie das dann direkt wurde. Da hab ich,
ich glaube, da hängt noch ein bisschen was dazwischen. Genau. Und Entschuldigung, ich möchte nicht, also um Gottes Willen.
Alles gut.
Aber ich bin mir relativ sicher, ich habe sehr, sehr viel The Crown geguckt auf Netflix. Ich kann es nur empfehlen. ich bin mir relativ sicher. Oder die haben Fake News verbreitet. Das glaube ich.
Das ist spannend. Das können wir nachreichen irgendwann. Dann gehen wir einmal über den Teich rüber. Da wird nämlich der Republikaner Dwight D. Eisenhower zum 34. Präsidenten der USA gewählt. Und politisch tut sich generell auch so einiges, was ich ganz spannend fand. Helgoland wird nämlich wieder von den Briten zurück nach Deutschland übergeben. Und ja, wir haben Helgoland wieder. Eine sehr schöne Insel übrigens. Bin ich auch eine Zeit lang sehr viel beruflich gewesen. Mag ich sehr gerne. Ist eine sehr schöne Wattenmeerstation da. Und hab da auch schon eine Hochzeit gefeiert. War auch ganz nett.
Oh, sehr schön.
Genau. Und der Marshallplan, also die Hilfe vom Marshallplan hatte in dem Jahr ein Ende. Das heißt, Deutschland musste wieder alleine klarkommen. Finde ich auch total interessant. Ja, weiter geht's mit den USA. Da wird nämlich die erste Wasserstoffbombe gezündet. Der ganze Test hatte den Codenamen Ivy Mike, was ich auch irgendwie wieder herrlich finde, wie das da genannt wurde. Und dieser Test führte zu der Entdeckung der chemischen Elemente Fermium und ein Steinium. Ein wunderbares Element.
Ein wunderbares Element. Sehr verschnörkelt.
Mein Lieblingselement übrigens.
Aber radioaktiv, ne?
Ja, aber darum geht es ja nicht. Ich strahle ja auch ganz viel.
Ich wollte es gerade sagen, aber du strahlst ja auch, ne?
Genau. Im Sport waren die Olympischen Spiele im Mittelpunkt. Die Winterspiele fanden in Oslo statt und die Sommerspiele in Helsinki. Ja. Und das waren tatsächlich die ersten Olympischen Spiele nach dem Zweiten Weltkrieg, an denen auch deutsche Sportler wieder teilnehmen durften.
Schön.
So. Interessant geht's weiter. In München werden nämlich für Fußgänger die allerersten Zebrastreifen angelegt.
Die armen Tiere.
Also in Deutschland. Ja. Ja, aber Safety first für alle Fußgänger. Darüber hinaus ist die Bild-Zeitung das erste Mal erschienen.
Ja.
Hätte man vielleicht auch lassen können, aber das ist an sich die Sache.
Ja.
Viel wichtiger ist, dass in der DDR das Fernsehen als öffentliches Versuchsprogramm erstmal beginnt. Die haben mit 2 Stunden täglich angefangen und waren damit tatsächlich etwas früher als in der BRD. Da startete das Fernsehen auch in dem Jahr, aber wie gesagt, etwas später. Ja, die 3 beliebtesten Mädchennamen in Deutschland waren Monika auf Platz 1.
Monika.
Angelika und Monika. Karin. Genau. Liebe Grüße an alle.
Liebe Grüße.
Bei den Jungs waren es Hans, Klaus und Wolfgang. Finde ich auch.
Die Wolfgang ist wieder dabei.
Die Wolfgang, genau. Oh, und es wurden so viele Leute geboren.
Ja.
Aber super spannend auch, in welche Richtung das geht. Größen und Kleinen und so weiter und so fort des Lebens. Ich fange einfach mal an. Ich habe sie ein bisschen sortiert. Mal gucken, ob ich das hinbekommen habe. In Deutschland haben wir erstmal Uli Hoeneß, Uli Potofsky, Wolfgang Lippert, Ilja Richter, Hildegard Krekel, Hansi Kraus, Lonzo, Roland Kaiser, Bernhard Brink, Wolfgang Kubicki und dann geht es weiter mit Jean-Paul Gaultier, Robert Zemeckis, Mr. T, Dan Aykroyd, David Hasselhoff, Patrick Swayze, Jonathan Frakes und Michael Dorn, möchte ich für alle Trekkies noch mit erwähnen, David Knopfler,
hey,
habe ich genommen, genau, weil er ja mal bei dir in der Tankstelle war,
genau.
Und Wladimir Putin, um nur ein paar zu nennen, es waren noch mehr, aber ich habe ein bisschen aussortiert.
Ja, klar. Aber ich komme echt nicht darauf klar, dass Uli Hoeneß und David Hasselhoff ein Jahrgang sind. Ich kann es mir einfach echt nicht einbauen.
Und jetzt stell dir nochmal vor, Uli Hoeneß singt I've Been Looking for Freedom. Ja?
Nee,
aber nur, wenn David Hasselhoff dann die Geschicke beim FC Bayern leitet.
Dann lassen wir es lieber. Ich habe das Gefühl, da könnte ein Hamburger drunter leiden.
Ja, das ist ja auch schon sehr.
Oder auch nicht.
Da ist er drüber weg. Da ist er sowas von drüber weg.
Ja, wollen wir es hoffen.
Ja, da habe ich ganz viel.
Ach, so, der bestellt jetzt bei Uber, genau. Stimmt.
Ja. Ach, diese Hamburger meinst du? Okay, ja. Ich war jetzt bei der Stadt.
Kein Problem.
Ja. So, kommen wir zur Mode. Wir haben bei den Frauen wieder mehr feminine Silhouetten mit schmaler Taille, weitem Petticoat. Oh, die mag ich ja nach wie vor total gerne. Es gibt... Gerne. Ja. Es gibt figurbetonte Bleistifte, Röcke mit schönen Accessoires wie Gürtel, natürlich Handschuhe sind dabei und ganz wichtig rote Lippen, aber da werden wir in einer anderen Folge zu 52 zu kommen. In der Herrenmode bleiben klassische, gut sitzende Anzüge mit klaren Linien auf Platz 1, was natürlich immer sehr schön ist. Aber wir gehen auch ein bisschen lässiger weiter. Wir haben Poloshirts und Jeans jetzt auch mit dabei. Und natürlich kommt langsam dieser Rock'n'Roll-Stil dazu. Und generell haben wir so optimistische Einflüsse. Finde ich total schön, dass das so klang. Und ich glaube, das passt auch ganz gut in die Zeit. So, eine Flasche Bier kostet 60 Pfennig.
Ein Träumchen.
Und Benzin 56 Pfennig.
Wow.
Würde ich auch nochmal nehmen.
Günstiger tanken.
Ja. Ich hatte heute leider keine Zeit. Ich bin von der Arbeit relativ schnell nach Hause gefahren. Ich wollte eigentlich noch tanken, weil es heute so günstig war. Aber 56 Pfennige, da war es dann. Das habe ich nicht geschafft.
Du hast ja die Inflation aber nicht mit drin. Das darf man tatsächlich nicht vergessen.
Inflation.
Ja,
nein, sehr schön.
Das klingt immer so, ne? Das klingt immer so, aber es ist ein Thema, aber nicht für
heute. Das stimmt. So, für heute haben wir nämlich das Jahr, wie gerade angekündigt, von Einstein 1952 und wir gehen in die Filme. Was hat sich verändert? Ja, ihr bekommt heute keine 3-Stunden-Folge, ja. Es wird eine 4-Stunden-Folge. Nein, ihr bekommt keine 3-Stunden-Folge, sondern wir haben gekürzt. Ja, wir haben uns gesagt, wir müssen bei den Filmen kürzen, sonst verrennen wir uns. Das heißt, ihr bekommt unsere jeweils Top 5 Filme und Serien. Und ja, das machen wir einmal und wir testen das jetzt aus. Irgendwann wird es wahrscheinlich so sein, dass wir nur noch die Top 3 machen. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal, ja, wie lange wir heute überziehen. Aber ich bin frohen Mutes, dass wir das alles sehr gut hinbekommen. So. ich würde sagen, wir fangen an bei McFly. Ich muss einmal sagen, McFly und ich haben ein bisschen gelost, was die Filme angeht.
Ja, wir haben uns ein kleines bisschen, ja, na? Wir können ja sagen, wir haben uns abgesprochen, du nimmst die Filme, ich nehme die Filme und da sind wir dann ganz gut zurechtgekommen.
Genau, weil auch da, weil es, genau, sag's ruhig.
Ja, es gab nicht so viele Filme, die man heute vielleicht auch noch kennen könnte. Einige sind einfach in der Versenkung verschwunden, sind auch nicht ganz so bekannt geworden. Und da haben wir gesagt, okay, wir bleiben dabei unserer Top-5-Liste.
Genau. So, und dementsprechend haben wir das abgesprochen und Nele hat sich gekümmert, logischerweise um Serien und ihr werdet es einfach gleich hören. So. Dann würde ich sagen, genau. McFly, legen wir los mit Platz 5.
Jawohl. Meine Platz 5 habe ich eigentlich nur gewählt, weil ich den Titel so lustig fand. Der Würger kommt um Mitternacht.
Ja. Sag schnell das Genre, bitte. Sag schnell das Genre.
Ist ein Krimi. Ist ein Krimi. Im Original heißt der Film nämlich The Ringer und basiert auf einer Geschichte von Edgar Wallace.
Ja, klingt das auch.
Ja. Wurde, glaube ich, auch nochmal als Der Hexer irgendwann neu verfilmt. Ja, allerdings.
Mit Heinz Strache.
Nicht ganz die gleiche Geschichte. Es sind Ähnlichkeiten, es ist dann doch anders.
Ich glaube, ich habe den sogar geguckt mal.
Same, but different.
Ja, ich glaube aber, ich habe genau den, diesen ganz, ganz alten.
Ich weiß es nicht. Also, er ist auch leider nirgends auf einem Streaming-Anbieter zu finden. Man kann ihn auf DVD bestellen, wenn man möchte. Ich habe es jetzt nicht gemacht, aber ja. Es geht um einen zwielichtigen Anwalt, der es mit dem Gesetz auch nicht ganz so ernst nimmt. Und er wird verfolgt. Hinter ihm ist nämlich ein mysteriöser Rächer, der in ständig neuen Verkleidungen auftaucht und noch eine Rechnung mit ihm offen hat.
Die roten Rächer mit dem blauen Becher.
Was für ein Insider.
Den versteht noch nicht mal McFly.
Nein,
den
aber
kann
der
er auch gar nicht.
Aber der Rächer mit dem Becher, das hätte ich verstanden.
Okay. Ja. Da kam das ja her.
Otto, der Liebesfilm. So, also der Anwalt war früher sein, also das waren wohl früher Partner und es geht wohl um einen tragischen Selbstmord. So. So viel zur Handlung selber. Es ist ein einfach gehaltener Krimi. Schöne, gruselige Stimmung allerdings, altmodisch, diese typische Edgar Wallace-Geschichte und die Schauspieler haben sich auch noch richtig reingehangen. Also die haben das alles noch richtig schön ernst genommen, die haben ihr Handwerk richtig verstanden. Und Regie führte Guy Hamilton. Da müsste der Doc jetzt wissen, okay, den kenne ich doch.
Oh, den kenne ich doch.
Siehst du? Das war, The Ringer war nämlich die erste richtige große Regiearbeit für Guy Hamilton, der die ersten James-Bond-Filme nämlich produziert.
Natürlich. Und wer weiß das nicht.
Ja, eigentlich hatte ich jetzt von dir gehofft, dass da 007 oder James Bond so als Stichwort reingeflattert
Entschuldigung, ich wollte dir doch nichts vorwegnehmen.
Alles in Ordnung. Hauptdarsteller Herbert Lohm und den kennt man vielleicht auch aus den Pink Panther-Filmen, aus insgesamt 6 Filmen aus der Pink Panther-Reihe. Da hat er den Inspektor Dreyfus gespielt.
Ich kenne nur Inspektor.
Ja, aber da gab es ja auch immer den etwas merkwürdigen Inspektor Dreyfus. Okay. Den hat es da ja auch gegeben. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob die gegeneinander gearbeitet haben oder sich immer so ein bisschen behakelt haben oder doch zusammen. Da bin ich dann auch so ein bisschen raus. Nichtsdestotrotz, er hat auch den Colonel Brinkley im Winnetou-Film Der Schatz im Silbersee gespielt. Wer sich da noch dran erinnern könnte.
Als wäre es gestern gewesen.
Möglich. Eine IMDb-Wertung von 6,4. Ja, also doch gar nicht mal so schlecht. Und von 6,4 gehen wir zu deinem Platz 5,
oh, okay.
Wer jetzt möchte.
Sehr gut. Ja, nein, dann mache ich, wenn du ja. das schon so ankündigst, dann mache ich das natürlich sehr, sehr gerne. Ja. Und hören Einstein gleich zum Schluss in dem Reigen. Mein Platz 5 ist ein Musical bzw. eine Komödie, die mittlerweile auch schon häufiger verfilmt wurde. Und zwar heißt es Im Weißen Rössel. Ja. Genau, gibt tatsächlich auch eine relativ moderne und neue Variante, aber da sprechen wir dann drüber, wenn es soweit ist. Auch sehr schön, ein bisschen eine Persiflage, eine Hommage vielleicht sogar auch an das Weiße Rössel. In diesem Fall ist es aber das Original. Musical-Komödie, 97 Minuten geht die ganze Chose, FSK 6 und aus Deutschland. Regie führte Willi Forst. So,
okay.
Genau. Mann, wenn ich jetzt sage, er hat unter anderem Regie geführt bei dem Film Die Sünderin, dann wird einem das vielleicht eher was sagen. Das ist der Film mit Hildegard Knef. Ja,
ja.
Nur, dass man das vielleicht nochmal im Blick hat. Einer der besten oder der, ja, der besten Filme auch von Hildegard Knef. So, im Cast, da habe ich gar nicht so viel. Ja, wolltest du noch was zu Hildegard sagen?
Nee, also ich hätte jetzt nur gesagt, also Die Sünderin, das war auch einer der ersten größeren Skandalfilme.
Das stimmt.
So im
Hildegard! Egal, das ist ein anderer Film. im Cast ist es, habe ich mir nur Johannes Heesters rausgeschrieben, weil Johannes Heesters ist halt, ich weiß nicht, ihr seid...
Den kennt man noch.
Ja, ihr zumindest, ja. Ich sag mal, alle Jüngeren wahrscheinlich nicht mehr, weil mittlerweile ist er tatsächlich verstorben. Das glaubt man
gar nicht.
Man glaubt es nicht, ja. Man hat immer so gedacht, irgendwie, der wird auch mit 200 noch irgendwie auf die Bühne getragen.
Ja, der überlebt uns alle.
Genau. Ja. Ja, aber nein, da spielt er mit als junger Mann. Und worum geht's im Film? Krass. Da geht's um eine turbulente Liebesverwicklung, logischerweise. Im Hotel zum Weißen Rössel, ja, das ist logischerweise am Wolfgangsee und der Zahlkenner Leopold, ja, der Leopold, der verliebt sich und schwärmt für seine Chefin, ja, während sich Gäste aus der Großstadt ineinander verstricken, also in Liebesgeschichten, ja.
Ja.
So, also ganz, ganz wild und die Chefin denkt, es ist jemand anders, in sie verliebt ist und naja, wie auch immer, guck's an. Am Ende lösen sich zum Glück alle Missverständnisse auf. Natürlich immer mit viel Musik, viel Humor und mit einem, wie soll es anders sein, Happy End am Ende, ja.
Yeah.
Natürlich.
Wunderbar.
Im Weißen Rössel. Im Weißen Rössel am Wolfgangsee. Ich weiß nicht mehr, wie der Song geht, aber hört mal rein, gibt es auf jeden Fall. Gibt eine Bewertung bei IMDb und zwar mit 6,0. Und ja, 6,0. Er ist ein bisschen schlechter als deiner gerankt. So.
Und?
Nix und? Okay.
Ich find's nur faszinierend. Also doch, dass dann doch irgendwie so auch die deutschen alten Filme dann doch so ein Ranking bei der IMDb kriegen. Bei Rotten Tomatoes ist es ja sowieso immer so ein Fall für sich, aber naja.
Ja.
Sehr gut.
Auf jeden Fall. Es gibt übrigens das echte Weiße Rössel. Ja, das existiert wirklich. Und es gibt es tatsächlich auch bis heute. Ja, also wer nochmal Urlaub machen möchte im Weißen Rössel am Wolfgangsee, der darf da hinfahren und sich ein Zimmer buchen. So.
Cool.
Jawohl. Wollen wir da mal zu dritt hinfahren an den Wolfgangsee?
Ja, Betriebsausflug,
genau. Wir nehmen eine Folge live vom Wörthersee. Wolfgangsee auf. Der Wörthersee war was anderes.
Wörthersee wäre auch gut.
Das war was anderes. Da kommen wir auch nochmal hin.
Wie weit ist das vom Podfluencer Festival entfernt? Vielleicht.
Ich werde das mal recherchieren beim nächsten Mal, ja? Vielleicht buchen wir uns da dann ein. Sehr schön. Ich schmeiße rüber zu Einstein.
Ja, vielen Dank.
Gerne.
Ich fange es direkt mit der Schnauze auf und apportiere. Aber es ist ein bisschen anders als gewohnt. Ich habe nämlich überlegt, was gibt es in der Zeit für Serien? Und da ich wer genau im Almanach-Eintrag zugehört hat, der hat vielleicht mitbekommen, dass das Fernsehen in diesem Jahr in Deutschland erst wirklich gestartet ist. Das heißt, wir haben natürlich aus Deutschland noch keine Serien. Natürlich gab es in den USA schon welche und habe ich gedacht, was ist doch ein cooler Fact, wo man ein bisschen weiter drauf eingehen könnte. Und zwar, wie ist es überhaupt zur ARD gekommen und wie ist das Fernsehen in Deutschland überhaupt gestartet? Und das fand ich so spannend, dass ich jetzt gedacht habe, komm, ich nehme diesen Fakt mal mit euch mit, weil wir wissen ja, dass es schon deutlich früher Fernsehen gab, aber natürlich nicht regelmäßig. Das ist natürlich auch sehr doll als Nazi-Propaganda genutzt worden. Und ein technisches Highlight waren natürlich auch die Olympischen Spiele 36. Und da gab es natürlich einige technische neue Errungenschaften und so weiter und so fort. Da möchte ich aber jetzt gar nicht so weit drauf eingehen, weil es damals eben noch kein regelmäßiger Betrieb war. 1944 ist dann erstmal das Fernsehen in Deutschland komplett eingestellt worden. Da gab es dann erstmal gar nichts. Der Fokus war natürlich dann sehr auf dem Rundfunk als solches. Also man konnte natürlich sehr viel hören, was natürlich auch ein Riesenbeitrag zur Hörspielkultur in Deutschland geworden ist. Aber nichtsdestotrotz hat man sich dann 1950 überlegt, dass es doch wieder ein Fernsehen geben soll. Und es ist dann ein erstes Fernsehbild im Nordwestdeutschen Rundfunk erschienen, also ein Testbild tatsächlich. Und es hat sich auch in dem Jahr die ARD gegründet. Was ich nicht wusste, ich habe gedacht, warum heißt das ARD, aber man hat das ja so hingenommen. Das ist die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland. So, und da gehörten die 6 Landesrundfunkanstalten zu, also der NWDR, Radio Bremen, der Hessische Rundfunk, Südwestfunk, Deutscher Rundfunk und Bayerischer Rundfunk. Das waren die, die eben damals die ARD zusammen gegründet hatten. Wusste ich auch nicht. Ich habe gedacht, cool, so ein Podcast bildet mal wieder.
Wir sind ja auch ein Bildungspodcast. Ja?
Voll. Im selben Jahr gab es dann so ein Versuchsprogramm, da war dann so an 3 Tagen pro Woche irgendwas, gab mal so ein paar Vorträge, die ersten Nachrichtensendungen und Sportübertragungen tatsächlich auch schon mal. Und dann, Trommelwirbel, ging es dann im Dezember.
Habe ich nicht. Keinen Trommelwirbel.
Ja, nicht stimmt. Aber im Dezember ging es dann los. Ich gehe hier übrigens jetzt nicht mit Absicht nicht auf das DDR-Fernsehen ein, weil das noch wieder das Fass wäre jetzt einfach zu groß geworden.
Mhm, klar.
Die waren aber tatsächlich ein bisschen früher am Start. Aber da komme ich vielleicht noch mal etwas später drauf zurück. Auf jeden Fall ging das NWDR-Fernsehen tatsächlich los. Die waren dann die ersten in Deutschland. Und der offizielle Sendebetrieb war um 20 Uhr und es gab noch getrennte Programme für den Norden, Westen und Berlin.
So, natürlich.
Und die haben natürlich unterschiedliche Sachen gehabt. Und das Spannende war, in Hamburg fing das an mit einer Ansprache durch den Intendanten, Werner Pleister hieß der übrigens. Und das möchte ich gerne einmal zitieren, weil ich das irgendwie total schön finde, was er damals gesagt hat.
Jetzt bin ich gespannt.
Das Fernsehen schlägt Brücken von Mensch zu Mensch, von Völkern zu Völkern. So ist es wohl das richtige Geschenk gerade zu Weihnachten. Denn es erfüllt seine Möglichkeiten erst ganz, wenn es die Menschen zueinander führt und damit beiträgt zur ewigen Hoffnung der Menschheit. Friede auf Erden. In dieser Hoffnung beginnen wir auch nun unser Programm. Wir beginnen, meine verehrten Zuschauer, das ist die Fernsehabteilung des Nordwestdeutschen Rundfunks mit all ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Wie schön.
Das finde ich übel. Hat er total schön gesagt. Wir sind ja eben auch an Weihnachten. Und im Norden lief dann 118 Minuten Programm. Es gab erst eine Ansage von Irene Kloss und dann gab es ein Fernsehspiel. Stille Nacht, Heilige Nacht. Da ging es um die Entstehungsgeschichte des bekannten Liedes. Und danach gab es noch ein Tanzspiel zu Bax und Moritz. Ich finde das irgendwie total urig.
Ich finde es ein bisschen schade, dass er auch nicht alle Mitarbeiter persönlich genannt hat in seiner Ansprache.
Ja, ne?
Da hätte die Sendezeit nicht gereicht.
Das ist so witzig. Im Westprogramm liefen im Programm für Berliner Nachrichten dann und 2 Filme. Und das andere habe ich jetzt anscheinend vergessen.
Ist nicht schlimm.
Naja, ist ja nicht
so
schlimm.
Das macht ja nichts, aber.
Und ab da kam nämlich die große Neuerung. Es wurde dann eben täglich von 20 bis 22 Uhr gesendet.
Ja, und das Wichtige ist ja auch, die Leute sind ja, ich kenne das von meinen Großeltern ja auch noch, die hatten keinen Fernseher und die sind dann nach nebenan zu den Nachbarn gegangen und haben da dann spezielle Fernsehsendungen geguckt, wenn irgendwas Wichtiges war, ne? Oder
ja,
auf Telefon.
Oder in Kneipen zum Beispiel. Ja. Auch in Kneipen, das ist nämlich auch nochmal ganz interessant. Zu dem Zeitpunkt war das nämlich so, dass es vielleicht 3000 angemeldete Fernsehteilnehmer in ganz Deutschland gab, beziehungsweise in diesem Fall ja erstmal in Nordwestdeutschland und Berlin, weil es eben erstmal nur da ging. Und das Krasse ist aber, wenn wir jetzt im Sommer 1953, da hatten wir so ungefähr 3000 angemeldete Geräte. Im August 1954 hatten wir schon 40.000. das ist eine Wahnsinnsexplosion. Und ich meine, gut, wir wissen ja, dass natürlich auch die Übertragung der WM zu der Zeit ein riesen Fernsehboom war. Und ab danach war das Fernsehen bis heute dann kaum aufzuhalten. Und fand ich total spannend. Deswegen wollte ich euch das unbedingt mitteilen.
Vielen lieben Dank dafür. Sehr gut. Wow. Schön. Dann machen wir weiter mit Platz 4 bei McFly.
Jawohl. Wir gehen im übertragenen Sinne mal nach Mexiko. Mein Platz 4 ist Viva Zapata.
Viva Zapata.
Und Zapata, genau. Der Film erzählt nämlich die Geschichte des Emilio Zapata, einem mexikanischen Volkshelden, der zu einem Revolutionär wurde.
Revoluzzer, er war einfach ein Revoluzzer.
Das ist noch besser, genau. Ja. Nachdem das Volk von Mexiko vom Präsidenten Diaz unterdrückt wurde. Er steigt immer weiter auf in der Revolution und bekommt immer größere Macht, immer größeren Einfluss, fängt dann allerdings auch selber an sich festzustellen, ich bin ja gar nicht viel besser als alle anderen. Ich bin ja irgendwann durch meine Machttrunkenheit, durch meine Machtbesessenheit genauso ein schlechter Mensch wie die Präsidenten oder wie der Präsident selber. Und er hat sich halt zu einem Menschen entwickelt, den er eigentlich bekämpfen will. Er wendet sich dann an die Bevölkerung mit der Botschaft, es sei besser, sich selbst zu organisieren und nicht auf einen Retter zu hoffen. So, also das einmal ganz kurz grob umrissen. Hauptdarsteller waren Marlon Brando und Anthony Quinn. Eine Rotten Tomatoes-Wertung von 53 Tomatometer und 75 Popcornmeter. IMDb sagt 7,2. Und ich habe da noch so zwei kleine Fun Facts, die konnte ich einfach nicht liegen lassen. Anthony Quinn war jedenfalls enttäuscht, dass er nicht die Hauptrolle bekommen hat, sondern eben Marlon Brando. aber.
Zur damaligen Zeit war Anthony Quinn der deutlich bekanntere Schauspieler, ja.
Das ist richtig, aber er hat auch den Oscar als bester Nebendarsteller gewonnen und Marlon Brando nicht als bester Hauptdarsteller. Um den Streit beizulegen, das ist wirklich wahr, haben Quinn und Brando gewettet, wer am weitesten in den Rio Grande pinkeln konnte. Brando hat die Wette gewonnen und wurde somit der Hauptdarsteller.
Wow.
So, Marlon Brando selber ist auch so ein kleiner Spezialist, so ein kleiner Scherzkeks am Set gewesen. Während der Dreharbeiten hat er einfach mal ein paar Feuerwerkskörper in die Hotellobby geschmissen, hat sich nach einer Schussszene minutenlang totgestellt, was die ganze Crew in helle Aufregung und Panik versetzte. Nachts um 3 hat er in einer Baumkrone gesessen und für Schauspielerin Jean Peters ein Ständchen gesungen. Und er behauptete gegenüber Journalisten, es gäbe Heuschrecken und Gazellenaugen im Catering.
Eine Baumkrone würde ich mich auch nochmal setzen wollen und dann ein Lied für eine Frau singen oder so. Das wäre nochmal cool.
Okay.
Da komme ich nie wieder runter wahrscheinlich. Naja, egal. Mach weiter. Entschuldigung, ich bin kurz abgeschweift.
Vom Bonsai-Baum geht's vielleicht noch.
Vom Bonsai-Baum geht's, aber der hält mich auch nicht aus.
Wenn er stark genug ist, es müssen nur die Wurzeln stark sein. Das wusste schon Mr. Miyagi.
Das stimmt.
Regie führte Elia Kazan und der war auch verantwortlich für Die Faust im Nacken, auch mit Marlon Brando.
Ja, Die Faust im Nacken, das stimmt. Und haben wir gleich auch, Nele, wenn wir weiter so machen. Die Faust im Nacken. So, lassen wir ihn zu Ende sprechen.
Jenseits von Eden mit James Dean und auch Endstation Sehnsucht. Also wieder mit Marlon Brando zusammengearbeitet. Und US-Präsident George Bush Senior, er mochte den Film so sehr, dass er seine Ölfirma nach dem Filmtitel eben benannte. Zapata Petroleum Corporation. Muss man sich auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Du bist ein großartiger oder bist ein gewichtiger Geschäftsmann und nennst deine Firma nach irgendeinem Film, den du einfach toll findest. Da bin ich froh, dass ich jetzt meinen Podcast Schelle links, Schelle rechts gelandet habe und nicht Zombieland oder so.
So. Naja. Okay, ja, sehr schön. Nein. Sehr, sehr gut.
Genau. Einen Satz habe ich noch. Wer den Film an sich angucken möchte, kriegt den auf Prime, allerdings nur in der Originalsprache, also nicht auf Deutsch übersetzt.
Oh, okay, aber das kann man sich ja mal geben. Ein bisschen Englisch lernen.
Ja, ich denke. Ja.
Sehr gut.
Genau, das war's.
Sehr schön. Dann würde ich meinen Platz 4 vortragen. Das ist Schnee am Kilimanjaro. Ja, der englische Titel ist identisch, bloß auf Englisch halt. Hätte man sich fast denken können. Ist ein Abenteuerfilm, 140 Minuten aus den USA. Ich habe kein FSK gefunden. Dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass es kein FSK gab. Regie hat geführt Henry King. Muss euch nichts sagen, sagt mir nichts, spielt auch keine Rolle. Viel wichtiger ist, dass Ava Gardner und Gregory Peck die Hauptrollen spielen. Auch da Gregory Peck natürlich nochmal in einer Mega-Rolle später, der Weiße Hai Moby Dick, ja, da hat er nochmal gespielt und tatsächlich auch in dem Remake nochmal. Aber das ist dann, da kommen wir sicherlich auch immer nochmal zu, das sagen wir eigentlich fast immer. Aber ja, so ist das, wenn wir uns in 52 befinden, kommen wir halt mit vielen Sachen nochmal wieder, wo wir dann Bezug nehmen können. So, in dem Film geht es so ein bisschen darum, wie soll man das beschreiben? Also das Ganze dreht sich um einen Schriftsteller, der nach einem Jagdunfall in Afrika im Sterben liegt und dann auf sein Leben zurückblickt, während er dort im Sterben liegt. Und in seinen Erinnerungen, da reflektiert er so ein bisschen die verpassten Chancen, einer verlorenen Liebe und seine schriftstellerischen Ideale, ja, wenn man das mal so ausdrücken möchte. Eigentlich ist das ein melancholischer Film, ja, der grundsätzlich um das Thema Reue spielt, um Lebensentscheidungen und irgendwie ja auf der Suche nach dem Sinn ist, ja. Also man kann das gar nicht so richtig beschreiben. Ihr könnt ihn angucken bei Amazon, also vielleicht könnt ihr ihn besser einordnen als ich, ja. Lohnt sich auf jeden Fall, also zumindest laut Tomatometern 75%. Popcorn sind 50% immerhin noch, also die Hälfte der Leute findet es super. Und 6,1 bei IMDb, also auch da oberhalb der Wertung, oberhalb der 5 zumindest. Und ja, er hat 2 Oscars bekommen. Also muss ja an dem Film gar nicht so viel Schlechtes sein, nämlich für die beste Kamera und für das beste Szenenbild. Auch wenn das 2 Oscars sind, wo ich dann meistens schon fast immer wegschalte, wenn ich, das interessiert mich nicht ganz so. Aber beste Kamera zeugt ja auch immer davon, dass vielleicht auch viele tolle Naturaufnahmen da sind und ein tolles Kamerabild da ist. Und ich glaube, das zeichnet dann halt eben so einen Film auch aus. Schnee am Kilimandscharo, also wer mal Bock hat auf eine alte Schnulze und wieder Bock hat, Gregory Peck mal zu sehen, der sollte da auf jeden Fall mal reinschalten. So, reinschalten sollte man jetzt auch in die erste Serie bei Einstein.
Ja, ich habe sie tatsächlich auch kurz geguckt und ich habe sehr viel schmunzeln müssen. Ich habe The Adventures of Ozzie and Harriet mir angeschaut. Das ist eine US-amerikanische Sitcom und es geht tatsächlich um die echte Familie Nelson. Also die haben... Also Ozzie Nelson, so hieß der wirklich, mit seiner Frau Harriet Nelson und ihren Söhnen David und Ricky haben diese Serie gespielt. Und die haben das ursprünglich im Radio gehabt, da lief das auch schon eine ganze Weile und dann eben ins Fernsehen gebracht. Das ist tatsächlich sehr, sehr häufig, da werdet ihr in anderen meiner Beiträge auch noch zukommen. Und das war unglaublich interessant, dieses Konzept zu haben. Also erstmal hat man sich natürlich voll auf diese Familie Nelson zu Hause fokussiert, die mit alltäglichen Problemen sich auseinandergesetzt haben. Das finde ich jetzt von heute aus betrachtet so lustig, weil es diesen Zeitgeist auch total einfängt. Und die Serie lief tatsächlich auch relativ lange. Es gibt 435 Folgen, die ungefähr so 25 Minuten lang waren. Und es gab 14 Staffeln. Also das heißt, es lief wirklich 14 Jahre. Man sieht halt im Laufe der Serie die Jungs heranwachsen. Natürlich wurden dann immer noch mal wieder andere Charaktere mit eingefügt, die dann aber immer auch von anderen gespielt wurden. Das heißt, die Familie hat quasi mehr oder weniger sich selber gespielt. Und es kamen dann immer irgendwie andere Charaktere dazu. Und was ich ganz cool fand, die Jungs haben auch jeweils geheiratet irgendwann und deren echte Frauen wurden dann in die Serie mit reingeschrieben.
Also ein bisschen wie Lindenstraße in echt sozusagen.
Jein, es ist alles so ein bisschen kleiner, ne? Es spielt wirklich in erster Linie bei denen zu Hause und dieses Filmzuhause ist auch deren echtem Zuhause nachempfunden worden. Das finde ich irgendwie ganz wild und auch so ein bisschen, was die Familie selber in echt erlebt hat, ist dann auch damit reingeflossen. Also es ist halt irgendwie krass persönlich.
Big Brother 1952 gedacht, sozusagen.
Ja. Keine Ahnung, aber trotzdem noch mal wieder extra gespielt und also keine Ahnung. Also es ist, ja, ich fand es total...
Das hat für mich so ein bisschen was wie, ja, die erste richtige Reality-TV-Geschichte halt, ne?
Ja, nur dass es halt also noch krasser gescriptet war, natürlich. Ja, natürlich. Also das war schon wirklich geschrieben, aber es war so zum Schießen. Ich habe in die erste Folge, wie gesagt, reingeschaut und ja. Da ist der wie alt werden die da gewesen sein? Also der ältere Sohn wird von seiner Mutter gerufen, weil eine Mitschülerin angerufen hat bei denen zu Hause und er weiß jetzt gar nicht, was los ist. Sie hat sich aber mit ihm verabredet. Er wollte eigentlich, glaube ich, Football spielen gehen oder so. Aber nun hat sich eben dieses Mädchen mit seiner Mutter verabredet, also über seine Mutter mit ihm verabredet. Und ja, und dann macht er sich auch richtig fertig, schmeißt sich voll in Schale und ne, er rasiert sich. Ich konnte nicht mehr richtig mit Schaum und allem und ja, kommt dann gestiegelt und gebügelt nach unten, dann sitzen die unten im Wohnzimmer und dem kleinen Bruder wird noch gesagt, du gehst da jetzt nicht hin. Ja. Und dann kommt sie und dann sitzen die beiden da so und ich konnte nicht mehr. Und sie möchte mit ihm tanzen gehen. Und dann, ja, und wir wollen auf das Schulfest irgendwie und da wird dann jetzt Charleston getanzt. Das ist wohl da anscheinend der aktuelle Modetanz, wo ich dachte, wieso Charleston hat man doch in den 20ern getanzt. Egal. Auf jeden Fall tanzt man das dann auch als Paar anscheinend und ich fand das so witzig und ich habe dann immer so ein bisschen weiter geskippt, weil das dann zu wild war. Also Ende vom Lied ist, dass der kleine Bruder ständig da angekommen ist und irgendwas wollte und dann auch mit ihr am Ende zum Tanz
guckt's
geht
euch an.
Und er dann, ja, es war so witzig. Noch viel witziger war, dass da zwischendurch Werbung kam. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob diese Werbung irgendwie Teil dieser Serie war oder ob das einfach wirklich die Werbung war, die da kam. Es war halt nur eine Firma und es war so geil. Es ist die erste Werbung war eine Spülmaschine für die Hausfrau, damit man ja auch, die wäscht auch zweimal und das Ergebnis ist natürlich wieder toll und dann hat die Hausfrau Zeit, andere Sachen zu machen, also natürlich für ihren Mann zu arbeiten und dann gibt es auch eine komplette Küche von diesem Hersteller und es war so unwirklich irgendwie, sich diese Werbung anzugucken. Das, also, weil man heutzutage diese Werbung ja nur noch ironisch kennt, ne? Oder als, weiß ich auch nicht. Aber guck das mal auf YouTube. Ich hatte unglaublich viel Spaß. Hätte ich mir Zeit gehabt, hätte ich mir, glaube ich, auch noch mehr von angeguckt. Aber das war wirklich so ein Eintauchen in diesen Zeitgeist mit der Etikette. Und wie haben die untereinander geredet? Das war total schön. Witzig.
Ich möchte das übrigens auch gerne nochmal. Ich möchte wirklich mal, dass eine Frau, die mit mir ausgehen möchte, bei mir zu Hause anruft, ja, nach einem Date fragt, ja, und mich, ja, also ich hol die Frau auch ab, ich setze mich auch bei ihr dann ins Wohnzimmer und spreche mit den Eltern, ist gar kein Problem, aber finde ich voll süß, ja, also schöne Vorstellung, cool. Das war, ja, finde ich gut.
Ja, es war wirklich herrlich. Es gibt tatsächlich auch eine IMDb-Wertung, also Tomaten nicht, aber IMDb. Und da hat die Serie tatsächlich eine 7,2 bekommen.
Momentan das Höchste, was wir hatten.
Ja, und man kann die DVDs natürlich auch kaufen bei gängigen Anbietern. Aber wenn man da nur mal so Schnipsel von guck's sehen möchte, tut es, glaube ich, auch YouTube. Die Qualität ist natürlich jetzt nicht die geilste, aber wenn man halt wirklich mal einfach nur zum Zeitgeist auffangen reinschauen will, ich glaube, das kann man gut machen. Ist natürlich alles auf Englisch, das ist nicht synchronisiert worden, aber ja, hat total viel Spaß gemacht.
Sehr schön. Sehr, sehr gut. Schönes Fundstück, ja, wenn ich das mal so nennen darf. Ja. Sehr gut. Dann würde ich sagen, machen wir doch direkt weiter und wir sind doch schon
jetzt die Top 3!
Entschuldigung, schrei mich nicht an, ich bin
das
sensibel.
Das ist so wild, dass das so schnell geht.
Ja, unglaublich. Und man guckt auf die Uhr und denkt, hä, wir sind noch unter einer Stunde. So, aber das soll uns nicht dazu bringen, jetzt nachzulassen. So.
Nee, wir haben doch noch gar nicht richtig angefangen.
So, richtig. Also jetzt leg mal los mit deinem Platz 3.
Ja, bei meinem Platz 3 musste ich immer so ein bisschen an uns beide denken.
Was kommen denn jetzt? Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle.
Der ist von 1972. Nein, Don Camillo und Peppone, die beiden haben sich auch immer wieder ganz gerne mal in den Haaren gehabt, beziehungsweise liegen gerne mal so ein bisschen im Clinch miteinander.
Don Camillo und Peppone, wer bin ich denn?
Doc Camillo in dem Fall, meinetwegen.
Okay.
Ja, guck mal, Einstein verlässt sogar schon das linke Schiff.
Manchmal ist es so.
Ja, worum geht's denn einfach?
Bitte.
Der Dorfpriester Camillo liegt immer wieder mit dem kommunistischen Bürgermeister Peppone über Kreuz. Und es geht einfach um die unterschiedlichen Anschauungen, die Weltanschauung zwischen Kommunismus und Christentum. Dauerhaftes Streitthema. Ja. Es artet in unterschiedlichen Vorfällen aus. Eine Prügelei im Glockenturm, eine verweigerte Taufe eines Neugeborenen, weil der kleine Junge auf den Namen Lenin getauft werden soll.
Ja,
da sagt dann der Pastor, das kannst du vergessen, das mache ich nicht. Und sogar Bestechung im Fußball. Denn eine Auswahl der Kirchenmannschaft und ein Kommunistenteam spielen gegeneinander und der Schiedsrichter wird bestochen von beiden Seiten. Die Kommunisten haben allerdings mehr bezahlt und gewinnen dementsprechend auch das Spiel.
Das war clever, ja.
War es natürlich immer wieder so. Ja, immer wieder ist Don Camillo auch im Gespräch mit Jesus, der ihm ständig Ratschläge natürlich zur Güte gibt. Ja, der antwortet ihm ja auch. Also die Jesus-Statue, die antwortet ihm tatsächlich. Im Grunde wollen aber beide das Gleiche. Die wollen das einfach nur das Beste für die Leute im Dorf. Naja, es steckt halt mehr Gemeinsamkeit, als man zugeben will hinter der ganzen Sache. Es gab 1984 ein Remake mit Terence Hill in der Hauptrolle. Keine Haut wie Don Camillo. Auch so ein paar kleine Unterschiede. Ein bisschen modernisiert. Und die Filme basieren auf der Romanreihe von Giovanni Guareschi. Der hat insgesamt 5 Romane geschrieben, die auch allesamt verfilmt wurden. Also Don Camillo und Peppone ist der erste von insgesamt 5 Teilen dieser Reihe. Und der Hauptdarsteller Fernandel, ein Franzose, ist eine italienisch-französische Koproduktion. So. Fernandel spielte in den 60ern zusammen mit Heinz Rühmann in dem Film Geld oder Leben. So, wir haben eine IMDb-Wertung von 7,6 in diesem Fall.
Und damit in dieser Runde gerade das Höchste.
Ja, ja. Und wer möchte, kann sich alle Filme in der ARD-Mediathek angucken.
Sehr gut.
Ja, das war meine Predigt.
Ja, cool.
Amen.
In nomine Patris Christi. Naja, okay, sehr gut. Mein Platz 3 heißt im Original Ivanhoe. Und wir Deutschen packen ja immer gerne nochmal einen deutschen Titel darunter. Der Schwarze Ritter, das muss natürlich noch dazu. Ansonsten wäre vielleicht auch keiner ins Kino gegangen, wer weiß es so ganz genau. Ist ein Abenteuerfilm, 106 Minuten, FSK 12, aus USA und UK. Und Regie führte Richard Thorpe. Der hat unter anderem auch die Abenteuer des Huckleberry Finn gemacht. Also auch einen früheren Mann. Also da gab es ja auch mehrere Verfilmungen. Der Cast ist allerdings tatsächlich spannend, weil die große Elizabeth Taylor natürlich dort mitspielt und auch Robert Taylor spielt dort mit. Nein, die beiden sind weder verwandt noch verheiratet gewesen, was man bei Elizabeth, ich musste wirklich lange nachgucken, weil ich denke, das kann doch nicht sein. Ja? Und irgendwie hat sie auch jeden Hauptdarsteller, mit dem sie mal gedreht hat, irgendwie gefühlt geheiratet gehabt. Aber in dem Fall hatten die beiden tatsächlich nichts miteinander. Also zumindest wurde mir das nicht so erzählt. Ja, das ist, der Film ist ein klassisches Ritterabenteuer. Ne? Also da müssen wir, glaube ich, gar nicht groß drum herum reden. Turniere, Ritterturniere, Verrat, heldenhafte Taten. Also das ist so, das große Epos wird dort aufgemacht rund um das Thema Ritter. Und die Hauptrolle ist natürlich, hat der sächsische Ritter Wilfried van Ivanhoe, so heißt er nämlich ganz genau, der kehrt von den Kreuzzügen zurück nach England und muss dort halt eben für Gerechtigkeit und seine große Liebe kämpfen, ja. Und dieser Robert Taylor, der spielt halt eben diesen Ivanhoe, den schwarzen Ritter. Ja, also Ritterfilm halt. Was soll man dazu mehr sagen? Ich finde, gerade Elizabeth Taylor lohnt sich tatsächlich immer mal zuzugucken, weil irgendwas passiert da immer. Kleiner Funfact.
Hat aber...
Ja? Ach so. Nee, mach ruhig.
Hat aber nichts irgendwie noch mit Robin Hood oder so zu tun.
Ne? Ivanhoe? Nein.
Gar nicht, ne?
Nein, okay. Nein. Das hat alles mit klar. Robin Hood nichts zu tun.
Nein.
Nee, okay. Aber es spielt ja in ähnlichen Umständen, sagen wir es
ja,
mal so.
Ja, weil ich kenne Geschichten, also ich kenne zum Beispiel eine Hörspielreihe und da... Und
oh, stimmt, da ist Robin von Locksley bei.
Genau.
Ja, ich auch. Das ist keine, also ja, ich wollte nämlich auch gerade sagen, Ivanhoe hatte ich als Hörspielkassette und jetzt, wo du das sagst, in dem Ivanhoe-Hörspiel taucht Robin von Locksley aber nur als Nebenrolle irgendwie mit auf. Ja, ja. Stimmt.
Also ich habe es zumindest nicht nachgelesen, ich müsste es nachgucken, aber ich könnte es mir jetzt gerade nicht vorstellen.
Nein, alles gut.
Wichtig ist halt eben als kleiner Funfact, der Film löste, also gerade dieser Film löste dann eine Welle von Ritterfilmen und Mittelalterfilmen aus, ja, also danach ging es los, also das war so der Startschuss in die Ritterfilmrichtung. Könnt ihr übrigens gucken, den Film, bei Apple TV oder auch bei Amazon, wenn ihr möchtet. Ja, also auch das ist möglich. Bewertung 6,8 bei IMDb, 79% Tomatometer und 64% Popcorn. Ja, lasst es euch schmecken. Ja. Ja, Elizabeth Taylor, Reise wert.
Werde ich mal machen.
Ja, mach das mal.
Oh.
Ja, wirklich.
Ja, ich war damals als Kind auch so fasziniert von Rittern. Ich habe von Lego eine große Ritterburg gehabt. Ich habe das nicht. Versteck von Robin Hood gehabt und so. Also, das war so eine kleine Leidenschaft damals.
Ja.
Ich fand die Drachen von Lego auch ganz toll.
Ja. Wer wollte auch nicht Robin Hood sein, ja? Also, das ist da, ja, kann ich nachvollziehen. So, Platz 3, Einstein, ja. Serie.
Ja, ja, bei mir geht es sehr lustig weiter, und zwar mit der Abbott and Costello Show. Und zwar ist das auch eine Sitcom quasi gewesen, und im Mittelpunkt steht das Komikerduo Bud Abbott und Lou Costello. Die haben sich damals kennengelernt im Burlesque-Umfeld. Also die haben in dem Umfeld einiges gemacht, wobei das ja jetzt nicht nur auf Frauen und wenig Kleidung bezogen ist, sondern eben auch sehr viel auf diesen Humor. Wir haben Slapstick, wir haben wirklich dieses kodderige Freischnauze. Es geht natürlich eben auch um Humor für den einfachen Mann. Quasi, das ist eben auch mit dabei, aber natürlich eben auch diese Burlesque-Nummern, und damit sind die einfach wahnsinnig bekannt geworden. Das war so deren Ding. Die haben auch einige Spielfilme gemacht, wo sie natürlich eben immer Burlesque-Nummern auch mit dabei hatten und viele Liebesgeschichten damit bei. Da wurde auch gesungen viel, aber in der Serie haben sie es nicht gemacht. Sie haben es auch mit Absicht dann nicht live gemacht, damit einfach nicht so viel Unvorhergesehenes passiert. Die konnten das dann, in Ruhe drehen. Und ich habe da auch mal reingeguckt. Ich fand es ein bisschen anstrengend. Und es war wirklich Slapstick ohne Ende. Also irgendwie, auch wenn ich mehrere Folgen angeguckt habe, Burlesque-Geschichten habe ich da so in dem Sinne nicht gesehen. Es war aber einfach sehr viel Slapstick. Und man merkte auch tatsächlich, und das hatte ich dann auch irgendwo gefunden, dass das Team quasi einfach diverse Situationen oder Gags gefilmt haben, einfach alles, was sie irgendwie lustig fanden, und haben da halt überhaupt keine Rücksicht auf Charaktere, Handlungen oder Kontinuität.
So
oder
wie
irgendwas
wir praktisch.
Gelegt.
Ja,
ja, aber das fand ich, hat man gemerkt. Ich habe da in dem Sinne keinen Zugang zu gefunden. Was ich aber ganz interessant fand, ist, dass es keine Lachkonserven im eigentlichen Sinne gab. Die haben aber die fertigen Episoden einem Publikum im Kino vorgespielt. Und die Reaktion haben sie dann aufgezeichnet und dann als Tonspur hinzugefügt. Und es gibt tatsächlich auch später, wenn man die DVD-Box bestellt, kann man das auch ausschalten, wenn man möchte. Fand ich auch richtig witzig. Generell geht es darum, dass Abbott und Costello zwei arbeitslose Entertainer spielen, die in einer kleinen Wohnung, in einem Wohnheim in Los Angeles leben. Und ja, dann hast du halt diverse Alltagsszenen mit Slapstick ohne Ende. Wie gesagt, ich finde, dass es relativ schlecht gealtert ist, wobei, was ich sehr interessant fand, und deswegen habe ich sie auch ausgewählt, die Serie als eine der einflussreichsten Comedy-Sendungen der Geschichte gilt. Und 1998 war das, wurde von der Entertainment Weekly sie zu den 100 besten Fernsehsendungen aller Zeiten gewählt. Und Jerry Seinfeld hat mal gesagt, dass für ihn die Serie eine wahnsinns große Bedeutung hatte und ganz, ganz viele Sachen daraus Inspiration für seine eigene Sitcom dann entsprechend war.
Ich glaube, das wird man später auch über Wetten, dass mit Bill und Tom Kaulitz sagen. Ja?
Oh Gott. Wahrscheinlich. Ja, bestimmt. Nichtsdestotrotz haben wir, 52 Folgen, die ungefähr 25 bis 26 Minuten lang waren und nur in zwei Staffeln tatsächlich ausgestrahlt wurden. Und jetzt kommt nochmal ein Trommelwirbel. Wir landen bei IMDb mit einer 8,1 auf unserem aktuellen Platz 1 für diese Folge.
Ja.
Genau, kann man sich auch bei YouTube ansonsten angucken, wenn man das nicht als Original-DVD kaufen möchte. Ansonsten habe ich es auch nirgendwo gefunden.
Mega.
Ja, aber auch da wieder, ne, qualitativ.
Ja,
naja. Aber immerhin, man sieht halt alles, was man sehen muss.
Oh, sehr gut.
Ja.
Was auch immer das heißen soll.
Naja, die Komik und der Slapstick kommt auch mit großen Pixeln raus. Darauf wollte ich hinaus. Ich habe doch gesagt, die Burlesque-Szene habe ich irgendwie nicht gefunden.
Nein, es ist ja, wenn man danach sucht, findet man es meistens nicht. Ja. Sehr gut, aber apropos, wer sucht, der findet, auch bei uns.
Achtung, jetzt kommt Werbung.
In einer Welt, in der die 90er schon viel zu lange vorbei sind,
macht sich eine Gruppe mutiger Helden bereit, die Zeit zurückzudrehen.
Und wir nennen uns ganz bescheiden die Rückspulhelden.
Am 27. Februar 2026 im Dorpus Lune steht, starten wir die ultimative Zeitreise ins Jahr
1996.
Mit Musik, die euch sofort die Baufreishirts wieder rauskramen lässt.
Und mit einem Quiz, bei dem es so tolle Preise gibt, dass selbst 1996 neidisch wird.
Und am Ende öffnet sich die heilige Tanzfläche der 90er.
Also einsteigen, anschnallen, DeLorean anwerfen.
Und bitte vorher natürlich die Tamagotchis füttern. Wir wollen keinen Notfall während der Zeitreise.
Die Rückspulhelden am 27. Februar 2026 im Dorpuse Nune steht.
Wir sehen uns im Jahr 1996.
Werbung Ende!
So ist es. So, wenn ihr diese Folge hört, dann könnt ihr mit Sicherheit auch schon die ersten Karten bestellen, beziehungsweise ja, ihr könnt tatsächlich auch schon reservieren, wenn ihr möchtet. Ihr könnt jeden von uns dreien anschreiben, anrufen, antexten. Ihr könnt uns bei Instagram schreiben, wenn ihr Karten haben möchtet. Karten gibt es für 5 €, ja, läppisch, ja, läppische 5 €, um einfach Strom und hier Wärme zu finanzieren, ist das, glaube ich, ganz gut. Ihr gebt eine kleine Spende, in dem Fall für das Dorpus. Das ist doch, glaube ich, viel wert. Wir wollen davon nichts, ja, sind wir auch ganz ehrlich. Das ist nicht unser Ziel. Wir wollen euch unterhalten. Das ist unser Ziel und da haben wir richtig Bock drauf. So.
Ja. Genau, wir wollen einfach Spaß und einen richtig schönen Abend mit euch haben. Mit ganz viel Nostalgie, mit Tanz, mit Lachen und lustigen Geschichten, Schwanken aus unserer Jugend.
Ja, und aus eurer. Genau.
Gerne auch.
Und aus eurer, ganz wichtig.
Das ist ganz wichtig,
ja.
Genau.
Ah, ich freue mich auch schon.
Natürlich,
so
wir auch. Ihr freut euch auch alle. Bauchfrei.
Ich zähle die Tage runter.
Ja. Das ist gut. Ihr könnt natürlich gewinnen. Also wie schon gesagt, also es gibt wirklich mega Gewinne. Ihr könnt Essensgutscheine gewinnen. Was auch, es gibt wirklich ganz, ganz viel. Also kommt zahlreich vorbei. 100 Plätze haben wir, also minus 3, 97 Plätze haben wir zur Verfügung. Wer zuerst kommt, mal zuerst 5 €. Und wie gesagt, ihr könnt es bei uns bei PayPal bezahlen. Wir geben es weiter. Die Karte wird euch logischerweise auch am Eingang hinterlegt, wenn ihr sie nicht selber im Autohaus Busch in Lune steht kaufen könnt. Ja, Lune steht übrigens im Norden in Deutschland, gar nicht so weit weg von Bremen, zwischen Bremen und Bremerhaven. Ganz easy. Kommt man auch gut mit dem Zug hin. Nicht wieder weg, aber hin.
Ja. Ganz wichtig vielleicht auch noch der Hinweis, es wird keine Abendkasse geben. Das können wir leider nicht machen. Das hat organisatorische Gründe. Also gerne, gerne vorab Bescheid sagen bei uns oder wie schon erwähnt, vorher kaufen. Ich denke, das kriegt man hin und ich glaube, dann wird es eine richtig, richtig schöne Party.
Genau, 27.02., wir sagen es nochmal, in Dorpus in Lune steht. Und wer tatsächlich jetzt schon weiß, da kann er nicht, weil irgendwie, keine Ahnung, schon Bein gebrochen oder eine andere Veranstaltung schon lange genug. Also das kann man ja zwar noch umlegen, aber wer es wirklich nicht schafft, es aber trotzdem irgendwie hören möchte, der kann das tatsächlich auch, weil es wird live übertragen bei unseren Freunden vom Ammacher Radio und die werden alles dafür geben, das live zu streamen. Und wir freuen uns riesig drauf, dass das dann tatsächlich auch live über den Äther geht. Das heißt, ihr könnt auch, wenn ihr gerade in Australien seid, auf einer Rundtour, könnt ihr uns trotzdem hören. Ja, freut uns sehr. Genau, so viel zum Thema dazu. Dann machen wir aber gleich noch einmal den Hinweis, würde ich sagen, dass wir tatsächlich, dass ihr uns heute erstmal zum letzten Mal hört, zumindest bis zu der Ausstrahlung, wo wir live sind, ja. Also wir machen eine kleine Kohl- und Pinkelpause, haben wir es vorhin genannt, ja. Genau, ich muss in den Dschungel zwischendurch, ja, deswegen, ich bin auch nicht da, ich bin mit den Trashenden im Dschungel unterwegs und ja, also es gibt viel zu tun, wir machen ein bisschen Winterschlaf, der ein oder andere, und holen uns neue Power. Und wie gesagt, ihr hört uns live am 27.02. im Dorpus oder dann auch wieder ab 11.03. Natürlich wie gewohnt dort, wo ihr uns immer hört, nämlich im Podcast. 11.03. kommt dann die Folge raus. Die neue. So. Gibt es da noch was zu erwähnen? Habe ich was vergessen?
Nee.
Ich bin oft ganz zufrieden.
Freut mich. Sehr gut. Dann habe ich mir richtig alles notiert und ich freue mich. Also, wir sind weiterhin da. Ja, wenn ihr was habt, schreibt uns an. Und ich sag mal so, ich glaube, ihr braucht sowieso für die Quiz-Time, die Einstein euch nachher stellt, sowieso ein bisschen mehr Überlegungszeit. Ja, ich bin sehr gespannt. Das soll sehr schwer werden, habe ich mir sagen lassen.
So. Das habe ich nie behauptet.
Dieses Lachen.
Gut, wir machen weiter mit Platz 2 und McFly.
Ja, mein Platz 2, Silber, geht an Martin und Louis, also Dean Martin und Jerry Lewis. So. Der Schrecken der Division, im Original Jumping Jacks. Hap Smith wird gespielt von Jerry Lewis. Er wird von seinem ehemaligen Showbiz-Partner Chick Allen, Dean Martin, kontaktiert und für eine Musical-Truppe innerhalb der Armee verpflichtet. Smith selber ist Zivilist und hat überhaupt keine Ahnung und auch gar keine Absicht, sich irgendwie mit den Geflogenheiten der Armee und des Militärs vertraut zu machen. Stolpert durch seine trottelige und naive Art allerdings von einem Fettnäpfchen ins nächste. Aber aus fast allen Situationen heißt es dann am Ende failed successfully, also er kommt irgendwie immer wieder glücklich bei der ganzen Sache raus.
Fail is und, successfully. Oh mein Gott, ja. McFly, ey, Respekt.
Thank you very much.
You're welcome. Ich hoffe, du weißt, was du gesagt hast. Leider Spaß.
Fail successfully. Ja. Ich glaube schon. Ich hoffe es. Er geht trotzdem, wie gesagt, aus den ganzen Situationen relativ erfolgreich raus, wird sogar auch noch als echter Fallschirmjäger vereidigt, nachdem er es bei einem Manöver geschafft hat, nicht nur eine Brücke in die Luft zu sprengen, sondern auch den feindlichen General gefangen zu nehmen. Ja, eine IMDb-Wertung von 6,2. Und Jerry Lewis und Dean Martin haben in insgesamt 17 gemeinsamen Filmen zusammengearbeitet. Also die waren nicht nur vor der Kamera erfolgreich, sondern auch über 10 Jahre hinweg als Komiker-Duo unterwegs. Und sind bis heute eines der beliebtesten Duos aus der oder in den USA.
Ja.
Ja, Dean Martin kennt man auch aus dem berühmten Rat Pack, zusammen mit Sammy Davis Jr., Frank Sinatra, Lauren Bacall oder auch Shirley MacLaine. Die gehörten alle mit dazu. Und Jerry Lewis wurde neben seiner Filmkarriere auch zu einem gefragten Moderator. Er hat diverse Male die Oscar-Verleihung moderiert oder wurde auch ganz bekannt durch den nach ihm benannten Spendenmarathon, den Jerry Lewis Telethon. Ja, kann man sich angucken auf YouTube, da habe ich ihn tatsächlich gefunden, oder auch auf Pluto TV.
Siehst du, da haben wir es nochmal wieder.
Ja. Auch komplett umsonst, wer es sich angucken möchte. Natürlich mit Werbeunterbrechung, ganz klar. Aber kann man durchaus mal machen. Ja, das ist mein Platz 2. Schrecken der Division.
Sehr schön. Mein Platz 2 ist ein Tarzan-Film. Im Original heißt er Tarzans Savage Fury. Ja, auf Deutsch heißt er Tarzan, der Verteidiger des Dschungels. Ja, wo wir wieder beim Thema Dschungel sind, genau. ein Abenteuerfilm, da glaube ich, das war jetzt nicht schwer zu erraten. 80 Minuten FSK 12 aus den USA. Regie hat ein gewisser Cyril Enfield gemacht. Ist auch völlig egal. Wichtig, wer spielt Tarzan? Natürlich Lex Barker. Ja.
Oh, okay.
Ja. der Mann, der den ich nur als Tarzan oder als Old Shatterhand oder Old Shurhand, wie auch immer, kenne.
Nee, Old Shurhand ist jemand anders, ja, oder nicht?
Irgendwie einer von denen, ich habe sie jetzt beide genannt. das ist also Lex Barker für mich tatsächlich eine Legende. Als Kind habe ich ganz, ganz viele Filme mit Lex Barker gesehen. Ich kann mir vorstellen, auch ganz viele doppelt. Das habe ich als Kind vielleicht gar nicht so geschnallt. Naja, wie auch immer, bei meiner Oma auf Videokassette. Das war sehr lustig. ja, da habe ich auch die ganzen hier Bud Spencer und Terence Hill Filme gesehen. Aber Lex Barker für mich, wie gesagt, eine große Nummer. Bei Winnetou, da hat man ihn ja auch nochmal gesehen. Ich glaube, über Tarzan muss man nicht so viel sprechen, oder? Also, da geht es um den Dschungel, da geht es darum, dass im Dschungel irgendwie die Tiere bedroht werden oder der Dschungel bedroht wird oder irgendwelche Geschäftemacher irgendwas verkaufen wollen oder keine Ahnung was. Also, das ist ja immer die typische Geschichte bei Tarzan. Da müssen wir gar nicht groß drum herum reden. Eine Bewertung bei IMDb bei 5,7. Das ist tatsächlich das Schlechteste von heute, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Es gibt tatsächlich auch keine Tomaten und nur 36% Popcorn. Aber da muss man fairerweise dazu sagen, es gibt auch weniger als 50 Bewertungen bei der Popcorn-Seite. Muss man fairerweise sagen. Also daher kann es gar nicht so weit hochgehen. Wenn ihr den Film guckt, dann seid auch so fair und bewertet ihn bitte einmal, was ihr dazu sagt. Und schwuppsiwupps sieht die Bewertung vielleicht wieder anders aus. Kleiner Funfact, natürlich gab es dort am Set echte Tiere und das sind Herausforderungen gewesen zur damaligen Zeit, mit Elefanten, Affen und den ganzen Gefiech und Gezeugs darum zu hantieren. War sicherlich nicht immer einfach. Ja?
Vor allen Dingen nicht für die Tiere. So,
das nämlich auch. Und mit Sicherheit für die Crew auch. Ich, naja, wie auch immer. Lex Barker, Tarzan, der Verteidiger des Dschungels.
Jetzt hätte einer von euch den Tarzan-Schreiber.
Ja. Sehr gut, okay.
Aber nur mit Vic Blau.
Bitte. Oh ja. Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, kommt es als Erinnerung wieder. Sehr, sehr lustig. So, was haben wir denn? Cool. Kommt jetzt mal eine Serie, die ich kenne?
Jetzt ist es möglich, weil sie tatsächlich auch in Deutschland ausgestrahlt wurde, aber später. Ich habe aber gedacht, ich nehme so von allem ein bisschen was, deswegen sind wir jetzt bei einer Seifenoper gelandet, bei einer der ersten, und zwar zu Deutsch die Springfield-Story. Nein, leider nicht die Simpsons.
Es kommt auch immer wieder hier rein. Ey. Ich höre bald auf mit dem Scheiß hier.
Im Original The Guiding Light. Und das fand ich jetzt total krass. Also die Serie steht auch im Guinness-Buch der Rekorde. Es gab, also 15 Jahre gab es diese Serie im Radio schon mit ungefähr 2500 Folgen. Und danach folgten 15.762 Folgen, die irgendwie so, also ganz am Anfang noch 15 Minuten je Folge waren, am Ende 60. Und diese Serie lief einfach 72 Jahre.
Mir sagt das auch irgendwas.
Ja, pass auf, da komme ich gleich zu.
Ich glaube, meine Oma hat das geguckt.
Das kann gut sein. Das ist die am längsten laufende Seifenoper der Welt gewesen. Generell nur geschlagen von unser Sandmännchen, was heute noch läuft. Da kommen wir aber in einem anderen Jahr nochmal zu.
Sind es immer noch die Originaldarsteller von damals?
Beim Sandmännchen bestimmt. Nein, aber die Springfield-Story läuft nicht mehr. Die lief nur, deswegen sage ich ja 72 Jahre, die lief nur bis 2009. Und letztendlich ist es wie Seifenoper typisch. Es geht einfach um das Leben verschiedenster Menschen, aber eben in der Stadt Springfield. In Deutschland wurde dann die Serie erst 1986 ausgestrahlt und fing dann auf RTL auch erst mit Folge 8258 an, die aus dem Jahr 79 war. Also deswegen, die sind dann in der Ausstrahlung immer so 8 Jahre hinter der TV-Ausstrahlung in den USA gewesen, was aber letztendlich ja dann auch egal ist, weil zu der Zeit hat ja niemand wirklich US-Fernsehen geguckt. Ja, RTL hat dann irgendwie den Sendeplatz immer weiter verschoben, dass das 1999 dann schon im Vormittagsprogramm lief. Und da haben sich zwar einige Leute dann drüber beschwert, aber letztendlich wurde es dann 99 auch in Deutschland eingestellt. Das heißt, in Deutschland liefen nur 3278 Folgen, aber ja, also ich kann mich nicht daran erinnern, das geguckt zu haben. Auch da habe ich mal kurz reingeguckt. Ist ja halt auch wieder eine klassische Seifenoper. ja, kann man machen, muss man nicht unbedingt. Also wer will, kann es auch auf YouTube gucken. Da habe ich es jetzt nur gefunden. Oder natürlich auf DVD kaufen, wer sagt, ich muss das unbedingt. Ja, bei IMDb gab es nämlich auch nur eine 6,6. Also von da hatten wir auch schon deutlich mehr. Aber ich glaube, das ist eben so eine der Urgesteine der Seifenopern. Deswegen wollte ich die ganz gerne damit drin haben.
Zu Recht.
Kennt ihr eigentlich den Ursprung, den Ursprung des Begriffes Seifenoper?
Nee, aber nee. Hatte das nicht mit irgendwie einer Seifenwerbung zu tun?
Genau, genau. Als damals nämlich so diese Serien anfingen, dann da gab es ganz oft irgendwelche Waschmittel- oder Seifenfirmen und die haben eben diese Serien gesponsert, beziehungsweise waren immer der Werbepartner davon. Und daraus hat sich dann einfach so im Volksmund der Begriff Seifenoper herausgebildet.
Ja, das passt aber auch.
Hm? Na dann, mein lieber Seifenopa, wie sieht dein Platz 1 aus?
Seifenopa, sehr gut. wie spät haben wir das denn?
Nicht überziehen.
Okay. Nicht überziehen, nee, gut. Dann, 12 Uhr mittags, High Noon.
Ein Klassiker.
Deswegen wollte ja, und ein richtig, richtig toller Film. Gary Cooper, Grace Kelly, Lloyd Bridges, Lee Van Cleef und. Es war sein großes Hollywood-Comeback, denn nachdem seine Karriere schon einen Knick erlitten hatte, obwohl man Bedenken hatte, dass der Altersunterschied von Gary Cooper zu Grace Kelly über 30 Jahre betragen hat, wollte man ihn auch zunächst gar nicht besetzen. Aber naja, ich komm da gleich nochmal drauf zurück. Worum geht's denn überhaupt? Ja, Marshall Caine, gespielt von Gary Cooper, ist gerade frisch verheiratet und er bekommt die Nachricht, dass einer seiner, Erzfeinde würde ich jetzt nicht sagen, aber ein Schwerverbrecher, ein verurteilter Mörder ist begnadigt worden und kommt frei und versucht jetzt natürlich Caine aufzusuchen und zusammen mit seiner Bande endgültig aus dem Weg zu räumen. Caine versucht alles Mögliche, um in dieser kleinen Stadt Hatesville hieß sie, glaube ich. Er versucht, alle möglichen Leute zu mobilisieren, damit er ein bisschen Verstärkung hat, aber keiner will ihm so richtig helfen. Alle haben Angst oder irgendwelche anderen Gründe, warum sie sich nicht gegen die berüchtigte Miller-Bande stellen wollen. Und somit ist er dann komplett auf sich allein gestellt. Ob er es schafft oder nicht, sage ich jetzt nicht. Das dürft ihr euch bei Prime selber angucken. Und wie ich gerade gesagt habe, Gary Cooper und Grace Kelly spielen das Ehepaar Caine. Die beiden hatten tatsächlich während des Drehs eine Affäre miteinander. Das fand ich dann auch sehr interessant.
Ja.
Grace Kelly selber heiratete 1956. Ja, ist schon heftig irgendwo, ne? Also er über 50, sie gerade mal so um die 20.
Finde ich nicht schlimm.
Naja. Ja, damals war das halt anders, ne? Da war das ein bisschen, ich glaube, da hat man da noch etwas, wie soll man sagen, prüder drauf geguckt oder so.
Hat ja, man
etwas
hat man ja heute immer noch.
Ist egal.
Also daher, sie hat auf jeden Fall geheiratet und das ist ja jetzt kommt's ja.
Ja, genau, den Fürsten Rainier von Monaco 1956 und seitdem war sie dann die Fürstin Grazia Patrizia.
Und in meinem Kopf die ganze Zeit, Grace Kelly ist tot, Grace Kelly ist tot. Grace
die Erste.
Das passierte 19...
Der Tod. Oh, genau. Furchtbar. Aber das Lied mochte ich.
Ja. Ja, genau. Also ihr Tod, das geschah 1982 bei einem Autounfall.
So. Ja.
Und die Rolle des Marshall Caine wurde auch Kirk Douglas, Burt Lancaster, Marlon Brando, Charlie Heston wollte ich erst sagen, und Gregory Peck angeboten.
Ah, da sind sie wieder.
Da ist Peck. Und Gregory Peck hatte es besonders bereut, dass er die Rolle abgelehnt hat. So im Nachhinein. Hinterher hat er gesagt, ich hätte es machen sollen.
Du hättest es machen sollen, finde ich auch. Sollen. Ja.
Ja, genau.
Ja, aber ich hatte keine Zeit zu dem Zeitpunkt. Nee, der Film bekam auch 4 Oscars. Bester Hauptdarsteller, bester Schnitt, beste Filmmusik in einem Drama oder in einer Komödie und auch das erste Mal der beste Filmsong. High Noon wird immer wieder im Film eingespielt, gesungen von Tex Ritter. Und das war der Vater vom Schauspieler John Ritter, falls euch der noch etwas sagen sollte. Mhm. Herzbube mit zwei Damen hat er mitgespielt. Ich glaube, bei den Satansbraten-Filmen war er dabei. Lebt allerdings auch nicht mehr. Ja, IMDb-Wertung 7,9, Rotten Tomatoes 94 zu 89.
Oh, ja, krass.
Ja, und bis heute einer der prägendsten und vorbildhaftesten Western aller Zeiten.
Chapeau. Ja. Ja, sehr gut. Okay, ziehen wir es gar nicht deutlich in die Länge. Ich komme jetzt zum besten Film in meiner Liste, ja, auf Platz 1. Ist tatsächlich ein Musical gelandet, 103 Minuten FSK 0 aus den USA und er heißt im Original Singin' in the Rain und auf Deutsch, du sollst mein Glücksstern sein, ja.
Ja, natürlich. Das ja. liegt auf der Hand.
Es ist ja, könnte man nicht besser übersetzen. genau, Regie haben geführt Gene Kelly und Stanley Donen und im Cast, da wiederholt sich's, Gene Kelly und in dem Fall aber Debbie Reynolds, die auch mitgespielt hat. Also Gene Kelly hat Regie geführt und halt eben auch die Hauptrolle gespielt. Worum geht's in dem Film? Da ist ein Stummfilmstar, der kämpft mit der Umstellung auf den Tonfilm, ja. Und während er mit seiner Kollegin irgendwie tanzt, sich verliebt und irgendwie ganz viel lacht. Also das ist wirklich ein sehr humorvoller Film. Und soll irgendwie eine Hommage an Hollywood sein. Ja, so eine fröhliche Hommage an Hollywood. Wird halt viel getanzt und viel gesungen in diesem Film. Also man muss es mögen. Ja, ist halt ein Musical. Wo gibt's den zu sehen? Bei Apple TV und bei Amazon, wenn ihr möchtet. Ja. Und ich sag mal so, ich glaube, ich habe, wenn Nene gleich nicht noch einen raushaut, bei IMDb die höchste Wertung für heute mit 8,3. Ja, darf ich jetzt heute mal sagen. Tada, ich habe ihn. Und jetzt kommt's. 100% Tomaten, 95% Popcorn. Oh. Ja. Also auch da glaube ich, in der Konstellation ist das schon mega schwer. Ich
gewonnen.
Glaube ich auch. Also grundsätzlich ja, irgendwie schwierig. Aber ich muss auch sagen, ich habe ihn mir nicht im Vorfeld nochmal angeguckt. Ich habe natürlich die ein oder andere berühmte Tanzszene noch im Kopf. Aber ich muss da nochmal reinschauen, weil die 8,3 und die 195% machen mich schon tatsächlich nochmal neugierig. Kleiner Fun-Fact, dieser berühmte Tanz, von dem ich eben gerade auch sprach, von Gene Kelly, den haben die im Regen 3 Tage lang gefilmt. Ja. Oh, 3 Tage.
Danach war er bestimmt krank.
Ja, weil das Wasser auf der Straße halt eben so kalt war und dementsprechend war er danach mit gesundheitlichen Problemen geschlagen. Und naja.
Alles für die Kunst.
Genau, alles.
Kann ich ein Lied von singen?
Ja, und damit.
Oder von tanzen.
Und damit man das Regenwasser auch auf der Kamera besser sieht, hat man das mit Milch noch zusätzlich gemischt.
Ach, guck dir das an. Ja, das wusste ich nicht. Ja, sehr schön. Okay. Singin' in the Rain gilt tatsächlich bis heute als bester Musikfilm aller Zeiten. Ja. Aber ich sag mal so, die Tomaten- und Popcorn-Bewertung bei Rotten Tomatoes spricht ja dafür. Ja. Aber wird halt immer wieder auch im Vergleich gezogen. Ja, mein Platz 1. Singin' in the Rain. Einstein. Oh. Bitte schön.
Ja, jetzt kommt endlich was ihr hoffentlich alle auch kennt. Ja, weil es immer noch läuft.
Oh.
Tatsächlich. Und zwar rede ich von von der Tagesschau. Natürlich. Ich hoffe, ich habe das irgendwie ansatzweise richtig nachgemacht. Die Tagesschau, ich hatte das vorhin schon angedeutet, lief das erste Mal am 26. Dezember, also der zweite Tag der Ausstrahlung des Nordwestdeutschen Rundfunks und ist somit aktuell die älteste noch bestehende Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen, aber generell die zweitälteste Nachrichtensendung, weil die DDR schneller war und die aktuelle Kamera schon vorher gesendet hat, aber die gibt es ja so in dem Sinne nicht mehr, deswegen haben wir die älteste noch bestehende Nachrichtensendung. Mittlerweile, und das finde ich total krass, gibt es bis zu 20 Ausgaben pro Tag. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und die Hauptausgabe um 20 Uhr erreicht täglich ungefähr 10 Millionen Menschen, teilweise bis zu 18 Millionen. Das finde ich schon echt eine Hausnummer. Also wow. das ist schon krass. Aber wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen auf den Anfang zurückgehen, da fing das natürlich auch mit dem Start an. Wir hatten erstmal nur 3 Tage die Woche, wie das gestartet ist. War dann immer montags, mittwochs und freitags. Da lief das dann um 8 abends. Und an den Zwischentagen gab es eine Wiederholung um 10 Uhr abends, sodass man so ein bisschen immer noch so dabei war. Und das ist halt irgendwie total krass, wenn man überlegt, jetzt haben wir irgendwie bis zu 18 Millionen und in den ersten Ausgaben hat man vielleicht so 1000 Zuschauer erreicht. Das finde ich irgendwie schon krass.
Was ich Inflation auch halt.
Ja, genau. nee, wisst ihr, was der Inhalt der allerersten Tagesschau-Sendung war?
Nee.
So, wir haben die Korea-Reise von Eisenhower, die war da aber so ein bisschen vorher, das Richtfest des Fernsehstudios in Hamburg-Lockstedt, eine Eisrevue und das Fußballspiel Deutschland gegen Jugoslawien.
Ach.
Ja, finde ich total cool. Die Wochenschau kennt man vielleicht vorher schon, das war ja auch im Kino und hat man eben anders gesehen. Und die Tagesschau hatte aber den Vorteil, dass sie eben aktueller und schneller war. Mhm. Und man hat natürlich auch diese Filmberichte am Anfang gehabt und Standbilder. Damals gab es diesen Nachrichtensprecher noch nicht. Aber wir kennen das noch, wenn man so alte Archivaufnahmen sieht, da ist immer diese Kommentarstimme aus dem Off. Das war Kai Dietrich Voss hieß der. Und ich glaube, man hat eigentlich sofort diese Stimme im Kopf, auch wenn man den Namen jetzt nicht kennt von diesen Sendungen am Anfang. Das finde ich total lustig. Mhm. Generell gab es aber in der Tagesschau tatsächlich eher so ein Themenmix. Gar nicht so viel Politik, sondern mehr Unterhaltung am Anfang. Wobei ich jetzt auch lachen musste, als ich das dann gelesen habe. Es ging um Katastrophensport und bunte Nachrichten. Ja, Katastrophen sind total unterhaltsam, aber ja gut.
Ja, sind sie.
Ach so, Man will das ja trotzdem wissen. Ach so, okay. Ich dachte, du sagtest Katastrophensport, also in einem Wort.
Nein, da war ein Komma zwischen. Ja, was es dann aber gab, also der erste Nachrichtensprecher kam dann 1959 dazu, da gab es dann so einen 5-minütigen Wortblock dazu, das war Karl-Heinz Köpke, der Name sagt einem vielleicht noch was.
Ja.
Das war der erste und da hat man dann diese filmischen Nachrichten, die dann eben mit dieser Wortnachricht kombiniert wurden, wie man das heute eben auch noch kennt. Was war noch interessant, 1960 kam dann die Wetterredaktion dazu, dass man auch das Wetter damit drin hat. Die Daten kamen vom Deutschen Wetterdienst. 1970 kam dann Farbe dazu, also die Tagesschau lief dann in Farbe und bunt.
Bunt.
Und gut. Oh, 1976 gab es dann mit Dagmar Berghoff die erste Nachrichtensprecherin. Auch richtig spannend.
Mit meiner Geburt
gab's noch
wurde es dann anders. Ja, ich habe das mal eben erledigt, dass auch Frauen mit dazu dürfen.
Ja, genau. Absolut. Das war so das Ereignis, was das ausgelöst hat, würde ich auch sagen. Dazwischen gab es natürlich auch immer noch so ein paar Neuerungen. Das Studio wurde natürlich immer mal wieder erneuert und so weiter und so fort. Fand ich jetzt aber nicht so spannend. Was ich allerdings spannend fand, ist, dass seit 2005 die Tagesschau-Sprecherinnen und Sprecher nicht mehr sitzen, sondern stehen. Und habe ich gedacht, ach ja, jetzt, wo ich das so lese, ja, doch, stimmt, da hat sich was geändert. Ja, interessant. Und es hat sich sowieso das Studio immer noch so ein bisschen geändert, ne? Weil es wurde dann ein bisschen interaktiver und da konnte man dann mehr mit arbeiten. 2010 gab es tatsächlich die 20.000. 20-Uhr-Sendung in der Tagesschau.
2010, 20.000. Sendung, 20 Uhr. Nicht so schlecht, ne?
Ja.
Ja,
ne? Getimed. 2024 war es dann die 25.000.
Aber das ziehen wir jetzt nicht so durch, bitte.
Nein, das war aber nur, weil das dann aber von auch Susanne Daubner gesprochen, was ich dann auch nochmal ganz interessant fand. Und ein Fact, wo ich gedacht habe, ja, ich habe schon länger keine Tagesschau mehr geguckt. Ich höre immer nur diese Zusammenschnitte. Also ich höre es ja immer eher, als dass ich sehe. Aber seit dem 21. November 2024 wird nicht mehr, meine Damen und Herren, gesagt.
So ist es.
Mhm. Ja, es gab eine qualitative Zuschauerbefragung und da war der Wunsch nach einer zugänglicheren Sprache. Gab es vor ganz, 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 ganz vielen Jahren, ich weiß gar nicht mehr wann, Anfang der 60er, Ende der 50er sogar schon, da hat ein kleines Mädchen dahin geschrieben, dass sie sich nicht angesprochen fühlt und Altersgenossen eben auch nicht. Und dann haben die das tatsächlich auch schon mal kurz geändert, sind dann aber wieder zur normalen Formulierung zurückgegangen. Ja, IMDb-Wertung gibt es tatsächlich auch. Habe ich in diesem Fall tatsächlich nicht erwartet. Wir landen bei einer 7,3. Aber wie gesagt, da wäre ich gar nicht drauf gekommen, dass da sowas gemacht wurde.
Sehr schön, die Tagesschau.
Das war die Tagesschau. Meine Damen und Herren, das war die Tagesschau.
Gong, den gibt es auch nicht mehr, den Gong. Ja.
Nee, gibt es nicht mehr? Okay.
Ja. Leider nicht. Naja, wie auch immer, schön. Ja, Mensch, anderthalb Stunden, das ist ja der Wahnsinn. Ich kann das gar nicht fassen, dass wir schon durch sind. Sind wir auch noch gar nicht.
Ja, nicht ganz.
Sind wir auch noch gar nicht, weil wir haben ja noch...
Quiztime mit Einstein.
Richtig.
Ja, da habe ich mir heute mal was ganz Besonderes ausgedacht, weil es natürlich sehr schwierig ist. Wir haben ja schon gemerkt, nicht jeder kannte jeden Film. Und da dann auch noch ein Zitat zu finden, das man kennt, ist schwierig. Also habe ich den nächsten Kaninchenbau aufgesucht, bin sehr tief reingestürzt und habe einen Film gefunden, der zwar 1942 erschienen ist, aber, auch wenn es eine stark gekürzte Fassung war, 1952 dann in Deutschland seine Premiere gefeiert hat. Und deswegen habe ich gedacht, wenn der in Deutschland dann erst erschienen ist, dann können wir den doch auch nehmen.
Hau raus.
In der Hoffnung, dass man den kennt.
Der weiß es schon.
So, ich habe auch ein paar...
Okay. Die hat doch nicht eins gesagt.
Ja gut, aber vielleicht kennt er sich mit Fun Facts dazu aus. Okay, ich lege los. Von allen Kneipen, in allen Städten, auf der ganzen Welt, kommt sie ausgerechnet in meine. Ich habe noch ein paar mehr rausgesucht, weil ich gedacht habe, das ist so ein schöner Film. Ach, du möchtest unbedingt, dass der Doc das nicht schafft. Aber ich habe gedacht, für alle Leute da draußen habe ich noch ein paar andere schöne Filme.
Dann mach es für die da draußen.
Klar.
Ja, du hast es auch?
Ich hab's auf gar keinen Fall.
Achso, was? Vielleicht. Ja, aber dann vielleicht beim nächsten. Wie gesagt, ich will ja nicht unfair sein, nur es hat so einen Spaß gemacht, die rauszusuchen. Louis, ich glaube, dies ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
Ja, das hat man schon gehört, ne?
Ja. Ja. Mhm. Also meinen Tipp habe ich dir schon geschickt, also.
Ja, aber so wie du reagiert hast, brauche ich mir den gar nicht anzugucken.
Vorm Zitate-Ding. Ja, naja, schön.
Ach ja. Ein noch?
Wenn du möchtest.
Na klar, komm.
Ja?
Ja.
Spiel's noch einmal. Ding, dong, the witch ist das schon. Ich konnte nicht mehr, das war gerade. Das war nicht mit Absicht. Also nein, der letzte Teil gehörte da natürlich nicht. Oh, da kam gerade so das Schöne. Das war gerade so ein kleiner. So, aber ich glaube, damit könnte man was anfangen.
Ja, kann man. Ja, ihr sprecht noch mal einen Augenblick, bitte. Ich muss es dir einmal schicken.
Für mich war das schon klar, als du gesagt hast, dass der Film hierzulande erst 52 in die Kinos gekommen ist. Ich hätte ihn sonst vielleicht auch mit reingenommen, aber es ist ja aus dem falschen Jahr. Also
genau, und ich habe gedacht, da das jetzt so weit zurückliegt und das irgendwie schade wäre, solch einen Film irgendwie gar nicht in unserem Podcast drin zu haben, habe ich gedacht, das ist doch eine super Chance, die ergreifen wir doch mal und schieben den da einfach mit rein, weil das einfach so schön in das Jahr mit rein geht.
Absolutely.
Genau.
I've send it.
Ja, es ist beides angekommen.
Beides
und
richtig.
Ich werde euch live vor Publikum dann erzählen, ob ihr recht hattet oder nicht.
Ob ihr wirklich richtig steht. Seht ihr, wenn das Licht angeht.
Wenn das Licht angeht.
Ja, für alle anderen haben wir uns natürlich auch was überlegt. Ihr sollt ja nicht leer ausgehen. Wer leider nicht vor Ort sein kann oder auch tatsächlich nicht über die Anmacher mitbekommen kann, was wir so live fabrizieren, haben wir uns überlegt, dass wir wenigstens die Lieder für euch und unsere Anekdoten zusammenpacken und dann entsprechend auch nochmal in einer Folge präsentieren. Und da wird natürlich auch nochmal dieses Quiz aufgelöst. Es soll ja keiner leer ausgehen. Ich muss ja gestehen, ich finde das immer so traurig, wenn man dann bei anderen Podcasts hört, ja, was hier im Podcast live passiert, das kriegt dann wieder nachher keiner mit. Und ich bin dann immer traurig, wenn ich nicht da sein kann. Das heißt, da denken wir auch an alle anderen. Bestimmte Dinge dürfen wir natürlich nicht mit in die Aufnahme nehmen. Das heißt, wir können einfach die Aufnahme, so wie sie ist, leider nicht mit euch teilen, aus rechtlichen Gründen. Aber wie gesagt, wir geben uns ganz, ganz viel Mühe, dass eben alle auch ja, inhaltlich wenigstens dran teilhaben können.
So ist es. Wir schauen mal, was wir da so hinbekommen. Ja. Schön. Dann finde ich, haben wir es doch rund gemacht heute.
Ja, finde ich
sehr auch. Gut. Und echt anderthalb Stunden. Ich bin begeistert, ja. Tja. Was sollen wir sagen? Wir freuen uns, ja. Geht auch in den Winterschlaf, macht ein bisschen Sport, wenn ihr möchtet. Haltet euch fit, vielleicht eher, wie auch immer. Denn am 27. Februar sehen wir uns live, ja, wenn ihr wollt. Oder halt auch am 11.3. dann wieder hier im Podcast. Da schicken wir euch jeweils zurück in die Zukunft. Viel Spaß, gute Nacht, bis bald.
Das wird ein Fest!
Ja! Kommt alle vorbei, bitte, bitte, bitte!